Heute Abend werden wir einfach einen kleinen Vorlesung halten, so wie viel unser Kinder aus den Tempeln machen, und die gleiche Uhrzeit eigentlich.
Ja, wir sind sogar noch ein bisschen früh
dran. Ich möchte heute gerne sprechen, wie ich schon eingangs gesagt hatte, über ein Thema, von dem ich glaube, dass es euch alle brennend interessiert, weil es, wenn es richtig verstanden wird, so heißt es, Freiheit von Geburt und Tod gewähren kann. Das ist ein Thema, was uns hier auf dieser kleinen Arche namens Theresienwesen, sechsten Theresienwiese oder Wege, Höhe sogar, 6c zusammengeführt hat. In dieser doch sehr schönen Umgebung, schön, weil hier eine Menge Erläuterung nötig ist in dieser Atmosphäre. Man spürt richtig, es ist gut, wie das hier ein Devotee residiert. Für einige Zeit jedenfalls. Es heißt, dass die transzendentale Schwingung des heiligen Namens so stark ist, dass selbst dann, wenn er nur vibriert wird und später Leute mit dem Ort, wo er gechantet wurde, in Kontakt kommen, dass sie eine unmerkbare Reaktion darauf haben. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, dass wir, dass manchmal die Devotees mit Musikinstrumenten in die belebten Großstädte gehen und in den Straßen Kirtan, das Chanten der heiligen Namen machen. Selbst wenn einer jetzt nicht dabei sein kann, ein Passant, sondern erst zwei Tage später durch die gleiche Stadt kommt, die gleiche Straße kommt, hat er dennoch einen transzendentalen Nutzen von dieser transzendentalen Klangschwingung. Wird erläutert in dem Narada Purana mit der Geschichte von Sumanti und Sumuki. Die beide waren gar nicht sehr fromm. Sie war eine Prostituierte und er ein Jäger. Eines Abends, vielleicht um die gleiche Zeit, trafen sie sich in einem alten Vishnu-Tempel. Die Prostituierte tanzte noch einmal aufreizend, dort wo der alte Altar gewesen war. Und der Jäger zog sich auf bis auf seine Wadenschützer, man nennt sie auch Gamaschen. Und danach dann brachen sie miteinander das Gelübde der Keuschheit. Während das geschah, rieb das eine Bein des Jägers gegen eine ehemalige Öllampe, die auf diese Weise geputzt wurde. An dieser Stelle machen die Schriften einen Zehenschnitt und machen uns bekannt mit einem König und einer Königin. Diese Königin, obwohl sie viele Tanzmädchen hatte, pflegte persönlich vor dem Altar zu tanzen. Und der König, obwohl er sich durchaus Lampenputzer leisten konnte, ließ sich nicht nehmen, jeden Tag die Öllampen zu reinigen. Und jeder, der schon mal in einem Tempel Öllampen gereinigt hat, weiß, das ist ein mühseliges Unterfangen. Der Ruß frisst sich ganz tief ins Messing ein und man muss schon putzen mit Kraft. Zu einem jungen Devotee wie Gogopal fiel das auf. Und er ging zu seinem spirituellen Meister und fragte, warum tanzt die Königin und warum putzt der König? Ja, sagte der spirituelle Meister, lass mich dir Kunde tun. In einem vorangegangenen Leben, und dann beschrieb er die Tätigkeit der Prostituierten und des Jägers. Nachdem er das beschrieben hatte, sagte er, aber weil sie es taten an einem Ort, wo der Herr verehrt wurde, deswegen bekamen sie einen solchen unbeschreiblichen Nutzen, dass sie im nächsten Leben Kraft dieses Nutzen ein König und eine Königin waren und mit ihrem hingebungsvollen Dienst, den sie angefangen hatten in einem vorangegangenen Leben, fortfuhren mit dem einzigen Schnitt, dem Schnitt des Todes dazwischen. So, spirituelle das Kontakt mit, oder der Kontakt mit der transzendentalen Klangschwingung, ob es nun der heilige Name ist, oder ob es die Mantren sind, die den Herrn verehren, oder überhaupt nur ein kleiner, auch unbewusster Kontakt mit der spirituellen Wirklichkeit, hat solch einen großen Nutzen. Was für einen großen Nutzen wird dann denjenigen zuteil, die sich bewusst mit dem Ziel, Krishna zufrieden zu stellen, in seinem liebevollen Dienst beschäftigen. Es ist kaum auszumessen mit unseren kühnsten Vorstellungsvermögen. So, wir wollen heute jetzt eine kleine Gita-Vorlesung geben, so im traditionellen Stile. Und ihr werdet euch wundern, es wird ein interessanter Abend werden, glaube ich, hoffe ich, oder hoffe ich zumindest. Ich bin jedenfalls restlos begeistert von meinem Thema heute. Gut, bitte diejenigen, die ihr den Mantra kennt, chantet nach mir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ajaha.
Ajaha.
Api.
Api.
San.
San.
Avyayatma. Ja,
so befindlich,
Sambhavami,
ich inkarniere mich,
Atma Maya, ja,
durch meine innere Energie.
Übersetzung. Obwohl ich ungeboren bin und mein transzendentaler Körper niemals vergeht, und obwohl ich der Herr aller Lebewesen bin, erscheine ich in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Gestalt. Erläuterung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Hallo. Willkommen. Bitte. Wir fangen gerade an mit der Bhagavad Gita Vorlesung. Wir kommen genau rechtzeitig. Ja? Wenn ein Mensch erscheinen mag, erinnert er sich an alles, was während seiner unzähligen vergangenen Geburten geschah. Wohingegen sich ein gewöhnlicher Mensch nicht einmal an das erinnern kann, was er vor ein paar Stunden getan hat. Wenn man jemanden fragte, was er vor einem Tag genau zur gleichen Stunde tat, würde es einem gewöhnlichen Menschen sehr schwer fallen, sofort eine Antwort zu geben. Er müsste sicherlich sein Gedankengut durchforschen, um sich zu erinnern, womit er genau vor einem Tag beschäftigt war. Und dennoch gibt es Menschen, die zu behaupten wagen, sie seien Gott, sie seien Krishna. Man sollte sich von solchen belanglosen Behauptungen nicht irreführen lassen. Als nächstes erklärt der Herr nun seine Prakriti-Gestalt. Prakriti bedeutet sowohl Natur als auch Swarupa, die ureigene Gestalt. Der Herr sagt, dass er in seinem eigenen Körper erscheint, den er niemals wechselt. Denn er wandert nicht von Körper zu Körper wie die gewöhnlichen Lebewesen. Die bedingte Seele besitzt zwar im gegenwärtigen Leben eine bestimmte Art von Körper, aber schon im nächsten Leben wird sie einen anderen Körper haben. In der materiellen Welt besitzt das Lebewesen keinen festen Körper, sondern wandert von einem Körper zum anderen. Dankeschön. Der Herr jedoch tut dies nicht. Wann immer er erscheint, erscheint er durch seine innere Kraft in dem gleichen ursprünglichen Körper. Mit anderen Worten, Krishna erscheint hier in der materiellen Welt in seiner ursprünglichen ewigen Gestalt, das heißt in seiner zweihändigen Gestalt mit einer Flöte. Er erscheint genauso wie er ist, in seinem ewigen Körper, der niemals von der materiellen Welt verunreinigt wird. Aber trotz der Tatsache, dass er im gleichen transzendentalen Körper erscheint und der Herr des Universums ist, scheint es, als werde er wie ein gewöhnliches Lebewesen geboren. Und obwohl sein Körper niemals wie ein materieller Körper dem Wandel unterworfen ist, scheint es, als ob er vom Kleinkind zum Knaben und vom Knaben zum Jüngling heranwachse. Aber erstaunlicherweise wird er niemals älter als ein Jüngling. Als die Schlacht von Kurukshetra stattfand, hatte Shri Krishna bereits viele Enkel, das heißt, nach materieller Berechnung hatte er bereits ein hohes Alter erreicht. Dennoch sah er aus wie ein Jüngling von 20 oder 25 Jahren. Wir sehen niemals ein Bild, das Krishna als einen alten Mann zeigt, da er niemals alt wird, wie wir, obwohl er in Vergangenheit, in Gegenwart und Zukunft der Älteste in der ganzen Schöpfung ist. Sein Körper wie auch seine Intelligenz werden niemals schwächer und wandeln sich nie. Daher ist es klar, dass er, obwohl in der materiellen Welt, immer dieselbe, ungeborene, ewige Gestalt der Glückseligkeit und des Wissens ist, unwandelbar in seinem transzendentalen Körper und seiner transzendentalen Intelligenz. Er gleicht in seinem Erscheinen und Fortgehen der Sonne, die aufgeht, vor uns über den Himmel wandert und dann wieder unserer Sicht entschwindet. Wenn die Sonne außer Sicht ist, denken wir, die Sonne sei untergegangen. Und wenn die Sonne unseren Augen sichtbar wird, denken wir, die Sonne erscheine am Horizont. In Wirklichkeit jedoch befindet sich die Sonne immer in ihrer festen Position. Aber weil unsere Sinne fehlerhaft und unzureichend sind, glauben wir, die Sonne erscheine und verschwinde. Weil sich das Erscheinen und Fortgehen Krishnas von dem eines gewöhnlichen Lebewesens grundsätzlich unterscheidet, ist es offensichtlich, dass er durch seine innere Kraft ewiges, glückseliges Wissen ist und niemals von der materiellen Natur verunreinigt wird. Auch die Veden bestätigen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes ungeboren ist, obwohl es so scheint, als würde er in vielen verschiedenen Manifestationen geboren. Auch die ergänzenden vedischen Schriften bestätigen, dass der Herr niemals seinen Körper wechselt, obwohl es so scheint, als werde er geboren. Im Bhagavatam wird beschrieben, wie er vor seiner Mutter als vierarmiger Narayan erschien, ausgestattet mit allen sechs Vollkommenheiten. Dass er in seiner ursprünglichen, ewigen Form erscheint, ist seine grundlose Barmherzigkeit, die er den Lebewesen zukommen lässt, damit sie sich auf ihn, den höchsten Herrn, in seiner wahren Form konzentrieren können, ohne von den mentalen Spekulationen und Einbildungen beeinflusst zu werden, die die Unpersönlichkeitsanhänger fälschlicherweise über die Form des Herrn anstellen. Nach dem Vishvakosha-Wörterbuch bezieht sich das Wort Maya oder Atma-Maya auf die grundlose Barmherzigkeit des Herrn. Der Herr ist sich darüber bewusst, wie er in all seinen vergangenen Inkarnationen erschienen und fortgegangen ist, wohingegen ein gewöhnliches Lebewesen alles über sein vergangenes Leben vergisst, sobald es einen neuen Körper annimmt. Er ist der Herr aller Lebewesen, weil er wunderbare, übermenschliche Taten vollbringt, während er auf der Erde weilt. Daher ist der Herr immer die gleiche, absolute Wahrheit und es besteht kein Unterschied zwischen seiner Gestalt und ihm selbst oder zwischen seinen Eigenschaften und seinem Körper. Es mag sich nun die Frage erheben, weshalb der Herr in dieser Welt erscheint und wieder fortgeht. Dies wird im nächsten Vers erklärt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Tasya Charishatarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasayoro Vaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Before starting to speak, I would like to ask whether you all understand German. Do you understand German? So? Vielleicht Gurgopal? You would prefer, do you understand English? Well enough, or your mother tongue
yes,
is
English actually. I understand much better, but I can understand German.
Yeah. Okay, then there is no need really for translation.
Okay.
It also is a little cumbersome. Yeah. Heute möchte ich sehr gerne zu euch über die transzendentale Natur von Krishnas Erscheinen sprechen. In dem darauffolgenden Text wird genau der Grund gegeben, weshalb Krishna erscheint. Krishna erscheint immer dann, wenn die Prinzipien der Irreligiosität die Überhand genommen haben, um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen und somit einen Zustand zu schaffen, in dem die Geweihten, das heißt die gottesbewussten Menschen, ohne gehindert zu werden, spirituelles Leben praktizieren können. Das ist Krishnas Mission. Krishna erscheint zu verschiedenen Zeiten. Er erscheint auch im Kali Yuga in einer ganz besonderen Form, nämlich seinem heiligen Namen, dem Hare Krishna Mahamantra. Rupa Goswami sagt, während deine anderen Inkarnationen Krishnas zu einem ganz bestimmten kosmischen Zeitplan erscheinen, nämlich einmal am Tage Brahmas, so erscheinst du doch in deiner Form als Namarupa, in der Form deines heiligen Namens, wenn immer der Devoti chantet. Ob nun Krishna persönlich in seiner transzendentalen Form erscheint, wie vor 5000 Jahren, oder ob er erscheint in Form seines heiligen Namens, die Mission ist immer das Gleiche. Nämlich den Devotees zu helfen, ihr spirituelles Leben zu führen. Ein Transzendentalist, ein Gottgeweihter in dieser Welt versucht immer mit Krishna zusammen zu sein. In irgendeiner seiner vielen Formen. Und das Einfachste ist natürlich besonders im Kali-Yoga, wenn er zusammen ist mit Krishna in Form seines heiligen Namens. Und heute Abend nun möchte ich eure Aufmerksamkeit konzentrieren auf Krishnas Erscheinen in seiner transzendentalen Form, so wie er ist, so wie er in der spirituellen Welt existiert. Wenn die Sonne morgens erscheint, so ist dies nicht eine neue Sonne, die gerade zum ersten Mal ihre Geburt nimmt. Wir können verstehen, es ist die gleiche Sonne, die schon seit vielen Billionen von Jahren in diesem Universum scheint. Es macht für die Augen eines Unwissenden so erscheinen, als hätte die Sonne gerade Geburt genommen, aber in Wirklichkeit nimmt die Sonne nicht Geburt und natürlich stirbt sie auch nicht, wenn sie im Westen untergeht. So ist auch Krishnas transzendentales Erscheinen nicht in dem Sinne eine Geburt, so wie wir geboren werden. Krishna erscheint so, wie er immer ist, in seiner ewigen Form, die nicht Geburt und Tod unterworfen ist. An einer Stelle in der Bhagavad Gita hat Krishna hat Arjuna ein sehr offenes Gespräch mit Krishna. Und zwar sagt er: Krishna, du beschreibst mir jetzt, dass du schon vor vielen Tausenden von Jahren dem Sonnengott Vivashvan die Bhagavad Gita erklärt hast. Aber du siehst ziemlich genauso alt aus wie ich. Wie kannst du sagen, dass du schon vor Tausenden von Jahren gewesen bist? Und Krishna sagt: Mein lieber Arjuna, viele Erscheinungen haben bereits du und ich genommen. Ich kann mich an sie alle erinnern, du hast jedoch vergessen. Das deutet darauf hin, dass Krishna nicht seinen Körper wechselt. Er ist wie die Sonne, die immer die gleiche bleibt, trotz seiner vielfachen Erscheinungen. Während wir ständig unseren Körper wechseln. Wir sind jetzt gerade mal zusammengekommen in unseren Wegeln, unseren Fahrzeugen aus Knochen, Haut und Blut. Doch schon nach relativ kurzer Zeit, ein Blitz in der Ewigkeit, wenn wir das Leben einmal in einem größeren Zeitraum sehen, werden wir diesen Körper verlassen haben und weitergegangen sein. In einen neuen Körper, wo wir wieder uns mit einer neuen materiellen Identität identifizieren. Krishna nun hat niemals solch einen Wechsel der Körper. Er bleibt immer in seiner ureigenen Form und bleibt in seiner auf der transzendentalen Ebene. Ajopisan avyayat ma bhutanam ishvaropisan. Krishna erklärt: Obwohl ich ungeboren bin und mein transzendentaler Körper niemals vergeht und obwohl ich der Herr aller Lebewesen bin, erscheine ich in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Gestalt. Nun, ein Punkt, der von Interesse ist, ist, dass, wenn wir uns das Lila anhören, wie Krishna erschienen ist, dann ist es auch nicht so, wie wenn wir uns die Geburt eines gewöhnlichen Menschen anhören. Jeder, der das transzendentale Erscheinen und das Fortgehen von Krishna versteht, so heißt es, wird nicht wieder einen neuen materiellen Körper annehmen müssen, sondern wird nach Verlassen des gegenwärtigen Körpers in die ewige spirituelle Welt zurückgehen. Das ist also das transzendentale Mysterium von Krishnas transzendentalen Erscheinen. Nicht nur, dass er selbst immer auf der transzendentalen Ebene bleibt, sondern der zweite Punkt: Jeder, der von ihm hört, von seinen transzendentalen Wesen, kommt ebenfalls auf die transzendentale Ebene. Über Krishna zu hören, ist also eine wirksame Medizin für diejenigen, die von der Krankheit der sich wiederholenden Geburten und Tode leiden. Bhavo Shadhi heißt es. Es ist das Kraut, was gegen den Tod wirkt. Wir hatten vor ein paar Tagen eine sehr schöne Versammlung auf unserer Farm im Bayerischen Wald und da trafen sich ungefähr 600 Devotees, die zusammen das Erscheinen Sri Krishnas in dieser Welt, nämlich die Jamashtami, zelebrierten. Einige von euch waren auch da und sind auch immer angefüllt mit Überbleibseln des köstlichen Festmahles. Es gab nämlich um 12 Uhr, am darauffolgenden Tag, ein großes Bankett von den ungefähr 350 Zubereitungen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber vielleicht 350 ist ein bisschen intensiv. 108 vielleicht, oder, Peter?
Ja, sowas. Es gab in Schweden 500. In Schweden gab es 500.
500?
Wow.
400. 400, auch gut. Hare Krishna geht. Hare Krishna Kanina. Könnt ihr hören, oder?
Ja.
Ja? Ihr könnt, vielleicht setze ich noch da ein bisschen hin, oder ihr könnt wirklich hören?
Ja.
Gut. So, wir haben dort das Erscheinen von Sri Krishna gefeiert. Es war eine sehr, sehr schöne Feierlichkeit. Ich glaube, jeder, der besonders an dieser ausführlichen Abhishek-Zeremonie teilgenommen hatte, hatte ein Gefühl von Krishnas Gegenwart. Und wir alle fühlten uns sehr, sehr ermutigt in unserem Krishna-Bewusstsein bei dieser Zelebration. Nun, wir sollten aber, wenn wir das Erscheinen von Krishna zelebrieren und gleich über Krishnas Erscheinen in allen Einzelheiten hören werden, nicht denken, das ist ganz wichtig, dass er unter der Kontrolle der materiellen Natur erscheint. Ungefähr so wie wir, die wir auch irgendwann mal hier in dieser Welt unseren Auftritt gemacht haben. Ein Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, hilft dies zu verstehen. Es ist das Beispiel von zwei Fischen, die in der Mondnacht in einem klaren See schwimmen. Der Mond spiegelt sich unter ihnen und mit ihren Fischnasen stupsen sie an den Mond und sagen: Hallo, was für ein Fisch bist du denn? Deine Form ist sehr anziehend. Verrate uns deine Spezies. So, der Mond antwortet natürlich nicht, denn er ist viele Tausende von Kilometern entfernt von dem See. Er ist nicht in dem Medium Wasser, obwohl er für kurze Zeit im Wasser zu erscheinen scheint. Genauso erscheint auch Krishna für eine gewisse Zeit unter uns, den Menschen. Wenn wir aber wie die Fische uns versuchen, mit ihm auf dieser Ebene zu verstehen, was bist du denn für einer, werden wir ihn nicht verstehen. Wie manche, wie soll ich mich ausdrücken, weltliche Akademiker, die versuchen Krishna sozusagen in ihre Wasserköpfe, auf die Ebene herunterzuziehen, wo sie sind, nämlich die Ebene des Wassers, könnte man sagen, und sagen, ja, Krishna ist also der Begründer einer bestimmten Dynastie, der Yadu-Dynastie. Krishna ist ein Volksheld im vorsintflutlichen Indien, im altertümlichen Indien, wollte ich sagen. Oh, er hat 16.108 Königinnen gehabt. Das deutet also auf ein durchaus intensive Beziehung zur Romantik hin und so weiter und so fort. Das ist ein Fehler. Genauso wie der Fehler der beiden Fische, die versuchen, Krishna, den Mond, nur weil er in ihrer Mitte erscheint hat, nach ihren Kategorien zu verstehen und einzuordnen. So, nachdem ich dies einleitend gesagt habe, möchte ich weiterführen, erklären, warum ich heute Abend zu euch allen eine Krishna-Katha erzählen werde, nämlich die besonderen Umstände, die, wenn ihr sie versteht, euch von dem Kreislauf der Geburt und Tod befreien wird. Was ist da die, wieso kann man so etwas sagen? Wieso erhoffen wir uns heute Abend ein spirituelles Verständnis, was unser Leben nachhaltig prägt? Wie haben wir vielleicht nur einen blinden Glauben da rein, oder haben wir nur Hoffnung, weil uns das materielle Leben nicht zusagt, auf eine andere Dimension, die wir erfahren, wenn wir uns auf ein Krishna-Bewusstsein treffen. Nein, es ist ganz logisch zu erklären, wieso das Hören über Krishna also nachhaltigen Einfluss auf unser Leben nehmen kann. Jeder Einzelne hier ist geformt durch die Eindrücke, die er gemacht hat in diesem Leben und jenseits von diesem Leben in einem Vorleben. Darf ich mal fragen, ist es nicht sehr von Vorteil, wenn wir die Balkontür öffnen, oder ist es ein bisschen kalt für euch, die ihr direkt an der... Ja? Ist okay? Dann... Gut. Dann ist einfach schöner irgendwie. Dann können wir uns jetzt vorstellen, dass wir in Vrindavan sitzen, in der frischen Vrindavan-Brise, die von der Yamuna heraufweht, und haben so ein bisschen mehr Krishna-Atmosphäre um uns herum. Es braucht ein bisschen Imagination, um den Schritt aus Münchens Großstadtkessel an diesen so anziehenden ländlichen Ort zu machen. Aber ich glaube, wir können es uns heute Abend genehmigen, diese Reise. So, der Punkt ist, jeder Eindruck, den wir in unserem Leben machen, bleibt beständig mit uns. In manchen Schriften wird der Geist mit einem Spiegel verglichen, der einfach das widerspiegelt, was vor ihm stattfindet. Das stimmt. Wir alle reflektieren, was wir erleben während des Tages. Zur gleichen Zeit jedoch ist unser Geist nicht ein Spiegel. Ist der volkstümliche Mund aus den Augen, aus dem Sinn, stimmt nicht. Es ist vielmehr so, dass die Erfahrungen, die wir machen, Eindrücke in unserem Geist hinterlassen. Eindrücke, die uns ein ganzes Leben prägen. Seht, ein Spiegel macht vielleicht, wie ein Spiegel, sagen wir mal, in einem Waschsaal von einer großen Fabrik, der sieht vielleicht 1000 enttäuschte Schwerarbeiter vorbeiziehen. Und es besteht keine Möglichkeit, wenn ihr den Spiegel anschaut, herauszufinden, wer alles an diesem Tag den Spiegel passiert hat. Vielleicht ist einer gekommen und hat sich schön gemacht mit Puder, Talcumpuder, oder hat sich noch einen unansehnlichen Pickel ausgedrückt vor dem Spiegel. Es ist nicht möglich, in dem Spiegel zu sehen, was dort gewesen ist. Vielleicht fand vor dem Spiegel in dem Badewaschsalon ein grausamer Mord statt. Es ist nicht möglich, denn es ist ein für alle Mal weg. Ein Spiegel ist ziemlich einmalig. Da kommt etwas in Berührung, selbst imposanteste Sachen, aber sie sind verschwunden im Nu, unwiederbringlich und unaufspürbar. Der Geist ist nicht so. Alles, was wir sehen, alles, mit was wir in Kontakt kommen, hat einen Eindruck hinterlassen. Und diese Eindrücke formen unsere Natur. Deswegen ist jemand so, wie er ist. Und es ist so schwierig, manchmal sich zu verändern. Und es ist auch so schwierig, Veränderungen in anderen festzustellen. Denn die Eindrücke formen sogenanntes Sanskaras, die Svabhava bestimmen, die Natur eines Menschen. Ihr könnt euch euer Bewusstsein ungefähr, und ich glaube, dass ich in diesem Kreis schon mal darüber gesprochen habe, mit einer Schallplatte vorstellen. Entsprechend der Rillenprägung, die in die Schallplatte hineingesetzt wurde, spielt dort eine bestimmte Melodie. So ist auch unser Geist nichts, lässt sich vergleichen mit dem Schallplattenkopf, Schallplattenspielerkopf, der über die Platte unserer Eindrücke, durch die Rillen unserer Erfahrung hindurchgeht und immer wieder das Gleiche widerspielt. Man nennt das in einer Form von Psychologie, die ich mal gehört habe, dass wir uns sehr oft in Gedankenfallen bewegen. Wir kommen nicht raus aus bestimmten Ideen. Wir reden gleich über Krishna, dann wäre das ganz nette an die Atmosphäre. Achso, vielleicht will er ein bisschen schlafen, oder? Geht es? Geht schon. So, das Ziel der ganzen vedischen, der ganzen spirituellen Methodologie oder Methodik ist es, im Geist oder im Bewusstsein neue Eindrücke zu schaffen, neue Rillen zu graben, sodass sich die Melodie unseres Lebens zum Besseren wendet und wir nicht immer wieder gezwungen sind, durch die gleichen Furchen und Rillen, die da sind, hindurchzukommen. Das ist der Grund, weswegen die Devotees auch mit großer Intensität Jamashtami zelebrieren. Habe ich Krishna. Oder wenn du ihn vielleicht hinlegst auf dem Balkon, dass er da schläft, genau, der sieht so müde und zerknittert aus. Genau. So, das ist also ein wichtiger Punkt, weswegen wir auch jetzt nochmal Jamashtami aufbringen wollen. Und dann habe ich genug Vorbereitung gegeben, nun möchte ich direkt eintauchen in die nektarhaften Beschreibung von Krishna erscheinen. Einst gab es einen König namens Devaida in Mathura, der zwei Frauen hatte. Die eine war eine Kshatriya-Frau, das heißt die Frau aus einem Kriegergeschlecht, und mit ihr hatte der König Vaivada einen Sohn namens Surasena. Die zweite Frau von dem König Devaida war eine Vaishya, das heißt eine Bauersfrau, und mit ihr hatte der König einen Sohn namens Parjanya. Dieser Parjanya wiederum hatte 5 tugendhafte Söhne, die in nichts den Pandavas nachstanden. Diese Söhne hießen Upananda, Abhinanda, Nanda, Sunanda und Nanda. Und als Parjanya strohweiß wurde, wie vielleicht von unserem Dr. Peter, als diese oder unserem Vrishavanu, als die Haare weiß wurden, so wird beschrieben, zog er sich zurück von seinem hohen Posten als König der Bauernsleute. Es gab also König selbst von kleineren Gemeinschaften, ganz kleine Königreiche, und wollte die Königsherrschaft seinem ältesten Sohn Upananda übertragen. Doch Upananda sagte: Nein, Vater, unter uns Brüdern gibt es einen, der noch qualifizierter ist als ich. Das ist der tugendhafte Nanda, der Mittlere. Nanda, so kann man sagen, war genauso wie der Mittlere der 5 Pandavas, Arjuna nämlich, einer, der Krishna sehr, sehr nahe stand. Und so wurde Nanda in der Begleitung seiner 4 Brüder zum König eines wunderschönen Landstriches, dem Landstrich von Braja. In den heiligen Schriften erfahren wir, dass dieser Landstrich nicht ein gewöhnlicher Landstrich war, sondern die spirituelle Welt selber hier in der materiellen Welt. Um euch ein Beispiel zu geben, Indien macht in München eine Botschaft unterhalten, in der die Gesetzmäßigkeiten der Indischen Republik gelten, in dem so gesprochen wird und in dem man vor allen Dingen ein Visa bekommen kann, um den Eintritt in dieses so anziehende Land zu bekommen. So ist Braj oder Vrindavan ein Stück in dieser Welt, ja, aber nicht von dieser Welt. Genauso wie die Botschaft in Deutschland ist, aber nicht von Deutschland. Es gilt da Indien, es ist ein Stück Indien, sozusagen. So wurde Nanda, der tugendhafte Nanda, der König über Braj, in dem ein Heer von Kühen muten und die Bullen mit erhobenen, wie sagt man, Schwänzen den Kühen nacheilten, wurde der Herr über unglaubliche Reichtümer an Milch, Joghurt, Butter, Kühen und Land. Es gab jedoch ein Problem. Nanda wurde älter und älter. Und obwohl er verheiratet war mit Yashoda, hatte er keinen Sohn. Keinen Nachfahren. Nichts. Yashoda, müsst ihr wissen, war die Tochter von einem Gopa, einem Kuhhirten namens Sumukha. Und ihr nach einer alten Vorhersage hieß es, dass jeder, der entweder den Namen Yashoda hörte, der mit Yashoda einen kleinen Kontakt hatte, jetzt Lokabandhu, der durch die Vorhang der Müdigkeit das noch gerade wahrgenommen hat, dieses Wort, der Yashoda lobpreist, er wird zu unsagbaren Ruhm in dieser Welt kommen. So, der Sumukha, Kuhhirte, gab diese fantastische Tochter, die so schön wie der aufgehende Mond aussah, Nanda in der Ehe. Aber trotzdem, obwohl sie so, das so besondere Persönlichkeiten waren, erschien kein Kind. Leidvoll. Die vier Brüder boten ihrem Bruder an: Bruder, wir machen ein Yagya, ein Opfer für ein Jahr, an dessen Ende dann ein Kind erscheinen wird. Yagyas kann man machen, es wird in der vedischen Schrift beschrieben, sind sehr komplizierte rituelle Vorgänge, die in die kosmische Harmonie eingreifen und alles bereitstellen können, was man sich will. Man kann Kinder kriegen, man kann unglaubliche Reichtümer gewinnen dadurch, man kann Kontrolle und Herrschaft über gewaltige Königreiche erlangen, man kann Regen bekommen durch Yagyas. Es gibt Yagyas für alle. Und die Gopis, die Frauen in dem Dorf Vrindavan, sagten: Nanda, wir wünschen dir so sehr ein Kind, dass wir allen Schmuck ablegen und nie wieder Schmuck anlegen. Das ist nicht so einfach für Frauen. Bis dass du einen Nachbarn hast. Das ist unser Schwur. Nun, als Nanda den Vorschlag mit dem Yagya hörte, sagte er: Nein, ich will das nicht, dass ein solches Yagya ausgeführt wird. Denn es geschah etwas ganz Besonderes im Leben Nanda, was sich immer wieder wiederholte. Immer wieder sah er und die Frau einen kleinen Jüngling im Traume erscheinen, der eine Körpertönung hatte, die so schwärzlich aussah, so wie eine graue Sturmwolke, muss man sagen, in der ein Blitz blitzte. Er sah immer wieder dieses mystische Kind, was ihn anlächelte, und er fragte seine Frau: Yashoda, hast du ihn auch wieder gesehen, den Jüngling? Ja, ja, gerade gestern wieder. Immer wieder erschien dieser Sohn, dieses Kind, das die ganze Aufmerksamkeit der Eltern in Anspruch nahm. Und für sie stand bald fest: Wir wollen keinen anderen Sohn. Und selbst wenn der mächtige Narayan erscheinen wollte. Sie wussten aber, dass es nicht gewöhnlich ist, Gott als Sohn zu haben. Diejenigen, die von euch Kinder haben, ich weiß nicht, wir haben schon ein paar kinderhabende Personen hier, die wissen, sich zu wünschen, Gott wird der Sohn, das ist ziemlich vermessen. Obwohl man sich vielleicht einen göttlichen Sohn wünscht, der wie Prometheus aus der Asche steigt. Aber Gott als Sohn, das ist also ein extrem intensiver Wunsch. Das kann man doch sagen, Peter, nicht? Ja, ja. So. So, Nanda und Yashoda, die nun aber immer diese göttlichen Visionen hatten von diesem Kind, nahmen Entsagung auf sich. Für ein ganzes Jahr praktizierten sie das Dvadasivrata. Das ist ein Gelübde, wo man nur ganz bestimmte Dinge nimmt, also Milch trinkt. Für ein ganzes Jahr taten sie das. Und nach einem Jahr erschien Narayan, der Ursprung allen Seins, vor ihnen und sagte: Es ist bald soweit. Ich werde bald als euer Sohn erscheinen. Wisst, Erweiterung Drona und Dara Halbgötter sind, Devatas. Ihr habt schon als Drona und Dara Gelübde auf euch genommen, um mich als euren Sohn zu bekommen. Und ich werde jetzt erscheinen, zu euch als Nanda und Yashoda. Und ihr werdet mich empfangen. So, zu der gleichen Zeit ungefähr erschien eine ungewöhnliche Frau in Vrindavan. Eine alte Frau mit schlohweißem Haar, die tanzend die heiligen Namen des Herrn chanten, ins Dorf ging. Sehr ungewöhnlich für eine Frau. Sehr alt. Und sie stellte sich vor als Purnamasi und sagte: Ihr werdet bald ein ganz besonderes Kind haben, was die ganze Welt verehren wird. Und Purnamasi machte eine astrologische Rechnung und sagte freudestrahlend: Die höchste Persönlichkeit Gottes wird erscheinen. Das ist, sehe ich hier ganz klar aus meinem Horoskop. Das ist eindeutig. Daraufhin wollten Nanda und Yashoda diese alte Frau reich beschenken und ihr einen Teil des Palastes geben, weil sie so glücklich waren. Aber Purnamasi sagte: Nein, ich möchte nur eine kleine Strohhütte an der Yamuna machen, wo ich Yoga praktiziere. Ich bin eine Yogin, eine weibliche Yogi. Zu der gleichen Zeit nun, also es kommt eine Menge zusammen, kam Rohini an in Vrindavan. Rohini, ihr habt ihr bestimmt schon mal gehört, Rohini ist eines der Frauen von Vasudev. Und wer war nochmal schnell Vasudev? Vasudev war eines der Kinder von, also der war verwandt mit Nanda und mit Nanda, sagen wir mal so viel. Denn der Vater von Nanda war Pajanya und der Vater von Surasena, nämlich dem Bruder von oder der Vater von Vasudev, war Surasen, der Bruder von Pajanya war. Bisschen kompliziert, aber hört es einfach nur, die Klangschwingung schon allein wird wirken. Es wird ein bisschen kompliziert an manchen Stellen werden mit den Verwandtschaftsverhältnissen, aber man muss einfach nur Krishna Katha hören, die Klangschwingung wird wirken. Das ist nicht von dieser Welt. Krishna Katha. So, Rohini befand sich in einer schlimmen Situation, und zwar war ihr Mann Vasudev ins Gefängnis geworfen worden, das Gefängnis von Mathura. Wer hatte das gemacht? Kamsa hatte das gemacht, der Dämon, der das ganze Gebiet unsicher machte. Er war der König von Mathura und ein grausamer Tyrann. Kamsas Macht war so schwer, dass er gegen 10.000 Elefanten mit eigener Körperkraft ankämpfen konnte und einen Elefanten nehmen konnte und also für mehrere Meilen wegschleudern konnte. Er war also nichts anderes als 20.000 Schwarzeggers zusammengetan. Oder vielleicht eine Million Schwarzeneggers und so weiter. Das sind so Muskelmassen in dieser materiellen Welt. So, er war ein sehr heavier Dämon, denn um die Geschichte jetzt noch zu komplizieren, er hörte, dass Krishna als Sohn von Vasudev, mit dem seine Schwester verheiratet war, erscheinen würde und ihn töten würde. Er hörte, dass seine der achte Sohn seiner Schwester ihn umbringen würde. Und deswegen hatte er seinen Schwäger und seine Schwester in ein Gefängnis gesperrt und war also ganz, wie soll ich mich ausdrücken, ganz hart am Kalkulieren, bis der achte Sohn kam, den er dann umbringen wollte. So Rohini, eines der Frauen von Vasudev, der eingefangen war, der gelang es, nach Vraj zu flüchten. Und sie traf sich dort mit Yashoda, ähnlich so wie der Gangesfluss sich trifft mit Yamuna. Sie wurden ein Herz und eine Seele und waren niemals voneinander getrennt. So eines Tages nun hatte Yashoda eine sehr interessante, ein außergewöhnliches Erlebnis. Und zwar sah sie, wie Krishna, der im Herzen Nanda Maharaj war, wie die Strahlen einer Kampferlampe, einer Kristalllampe, in ihr eigenes Herz hineinging. Sie sah aber, dass Krishna nicht alleine war, sondern kam mit einem wunderschönen Mädchen, nämlich Yogamaya, seiner inneren Energie. Und Krishna kam in ihr eigenes Herz, während Yogamaya, die Energie Krishna, in ihren Mutterschoß kam, worauf der mittlere Bereich ihres Körpers von Tag zu Tag anwuchs. Und als dann, als das Mutter Yashoda von Krishna und von Yogamaya gleichzeitig erfüllt war, Gott und der Energie Gottes, verbreitete sich ein wunderbares Leuchten um sie, was die Bewohner der himmlischen Planeten anzog, die erschienen und ihre Gebete darbrachten. Das ganze Haus, der ganze Palast war voll mit diesen himmlischen Wesen, die wunderschöne Loblieder sangen und Musik spielten. Schließlich dann erschien aus dem Herzen Yashodas Krishna und aus dem Leibe Yashodas die Energie Krishna, nämlich Yogamaya. Jiva Goswami erwähnt an dieser Stelle, dass ein Sohn eigentlich ein Sohn ist, wenn er aus dem Herzen geboren ist. Manchmal kommt es vor, dass man einen Sohn gebiert oder einen Sohn hat, der ein Schurke ist. Und mit diesem Sohn verbindet einen überhaupt nicht. Versteht ihr? Man sagt sogar, du bist nicht mein Sohn, wenn du nochmal eine alte Frau umbringst. Oder so. Nicht? Das sagt man. Dieser Eindruck ist da. Man hat nichts mit diesen Menschen zu tun. Kennt ihr das? Oder so ist es auch mit Verwandtschaften, Brüdern. Manchmal hat man Brüder, wo man sagt, du bist nicht mein Bruder. Wie sagt einer, Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Hat einmal einer, ein Poet in großer Frustration geäußert. Nicht? Also, es heißt, ein Sohn ist ein Sohn, wenn er aus dem Herzen kommt. Deswegen kann es sein, dass man zum Beispiel in menschlichen Beziehungen einen Menschen, der nicht mit einem verwandtschaftlich verbunden ist, dennoch, man empfindet zu ihm, wie man zu einem Sohn empfindet. Wir sind also noch jung, wir kennen das vielleicht nicht, aber vielleicht sehen wir das mehr, können wir das beim Bruder mehr verstehen. Manchmal sind Menschen, die verwandtschaftlich nichts mit einem zu tun haben, wo man sagt, du bist einfach mein Bruder. Kennt ihr das? Weil es aus dem Herzen kommt. Oder meine Schwester. Es ist sehr schön in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sage, Gott Bruder und Gott Schwester, weil die Beziehung sollte eine Beziehung aus dem Herzen sein. Nicht? So kam auch Yashodas und Nandas Kind nicht aus dem Leib, sondern aus dem Herzen heraus. So muss man das verstehen. So muss man das sehen. Das ist das Besondere von der Beziehung von Yashoda und Yashoda und Krishna. Und Beziehung von Nanda und Krishna. Nun zur gleichen Zeit, als Krishna und seine Energie in Vrindavan erschien, geschah etwas in Kanksa Palast, wo Devaki und Vasudev eingesperrt waren. Sie lagen vor Ketten und waren so 20 oder 30 Meter voneinander entfernt angekettet. Und dort erschien plötzlich vor ihm der vierhändige Vishnu. Nein, mit all den Symbolen. Und Devaki und Vasudev sagten, nachdem sie ihre Gebete dargebracht hatten, allmächtiger Vishnu, werde ein kleines Kind, wenn dich der Dämon Kamsa so sieht. Das fällt auf. Er wird dich sofort angreifen und töten. Werde deswegen bitte ein Kind, sodass wir dich verstecken und beschützen können. Ihr wisst, Kamsa war es vorhergesagt, dass das achte Kind von Vasudev und Devaki ihn töten würde. So in dem gleichen Augenblick, wo sie das sagten, wurde Krishna, der in Vrindavan oder in Vraja, der Yashoda und dem Nanda geboren war, von Yogamaya, seiner Energie, in das Gefängnis getragen, sowie der Duft einer Lotusblume von einer Brise in Windeseile getragen wurde. Und als er ankam, Bala Krishna nennt man ihn, verschmolz der vierhändige Vishnu mit ihm. Und in diesem Augenblick gab der Kleine seinen Eltern zu verstehen, bitte bringt mich aus diesem Gefängnis. Ich will nach Vrindavan zu Yashoda. Yashoda schlief übrigens zu diesem Zeitpunkt fest unter dem Bann der Yogamaya, der Energie des Herrn. Und so öffneten sich die Gefängnistüren von dem Gefängnis. Die Wächter schliefen, fielen also reihenweise um und gebannt von dem Schlaf. Und Vasudev brachte den Bala Krishna zurück zu Yashoda, wovon er eigentlich kam. Das ist jetzt Jiva Goswamis Darstellung. Ich weiß, wenn ihr das hört, werdet ihr sehr, ihr merkt vielleicht, es ist sehr, ist im Grunde recht kompliziert, oder? Viele Details sind da. Ja, was erwartet ihr, wenn wir das Erscheinen Gottes beschreiben? Er erscheint ja nicht wie ein gewöhnlicher Mensch. Es gibt eine andere Beschreibung, denn es ist sehr, sehr kompliziert und findet auf verschiedenen Ebenen statt. Ich bemühe mich einfach, das so gut wie möglich und so klar wie möglich und einfach wie möglich darzustellen, dass Krishna gar nie Vrindavan verließ, sondern einfach da war und dass als Nanda, als Vasudev mit dem Sohn aus dem Gefängnis kam, dieser Sohn verschmolz mit dem kleinen Krishna, der neben Yashoda da lag. Diese beiden Beschreibungen gibt es von den Acharyas, von den Schriften. Anyways, jetzt wird es wieder einfach. Dies war ein sehr schwieriger Punkt. Deswegen heißt es, jeder, der das Mysterium von Krishnas Erscheinen versteht, er Janmakamachamediyam Chakvadehan Puna Janma Naidi Mangeti Sojana. Das heißt, er wird nicht wiedergeboren. Dieses Verstehen ist nicht ein intellektuelles Verstehen. Nicht wie es ein Akademiker tun kann, sondern es wird gegeben und es wird dem Devoti gegeben, der sich aufrichtig bemüht, sein Dasein zu läutern durch den hingebungsvollen Dienst zu Krishna. So, nun, zu dieser Zeit, als Krishna in Vrindavan erschien, eruptierte, falls das ein deutsches Wort ist, die Natur. Blumen, die nicht in der Jahreszeit waren, fingen an zu blühen, zum Beispiel die Mokra-Blume, die nur in der Frühlingsjahreszeit wächst, kam hoch. Auf den Bäumen erschienen plötzlich Mangos, obwohl es noch gar nicht die Zeit für Mangos war. Und nicht nur das, der Lotus, der eigentlich nur in der Nacht blüht, es gibt diesen blauen Kumuda-Lotus, blühte plötzlich während des Tages. Und alle Vorzüge von den 6 Jahreszeiten waren auf einmal zu sehen. Kühle Winde, wie im Winter, intensive Sonne, wie im Sommer, alles war präsent. Sogar die Sternkonstellationen arrangierten sich völlig um, sodass tatsächlich die glücksverheißende Rohini-Konstellation kam. Übrigens kann man, das ist ein Nebenpunkt, der ein bisschen zu weit führt. So, Yashoda, als Yashoda aufwachte, sah sie neben sich den Krishna liegen, und es wird beschrieben, wie er aussah. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Als Yashoda schaute, war sie außerstande, etwas zu sagen und etwas zu denken. Denn Krishna sah so schön aus. Sie sah, es war das Kind, was ihr immer in der Vision und im Traume erschien hatte. Diese sturmfarbene Färbung seines Körpers. Diese Ausstrahlung und dieses wunderschöne transzendentale und bezaubernde Lächeln, mit dem Krishna die ganze Welt, das Leid der ganzen Welt austrocknet, wie eine starke Sonne, die über Wasser scheint und das Wasser austrocknet. So kann Krishnas Lächeln und auch die Meditation über Krishna lächeln, die Tränen dieser Welt austrocknen, so heißt es im Bhagavad Purana, das Leid dieser Welt vertreiben. Sie sah dieses Kind da liegen und sie konnte nichts sagen. Die Gopis kamen, ihre Gefährtinnen kamen, ihre Freundinnen, und als sie den Kleinen sahen, reagierten sie sehr mütterlich. Eine wollte ihre Augen mit Krishna bedecken, also nie mehr was anderes sehen als Krishna. Eine andere wollte Krishna auf den Kopf platzieren und tanzen, vor lauter Begeisterung. Und wieder eine andere wollte ihn nur in ihrem Herzen haben und nirgendwo sonst. Dann bewegte Krishna das erste Mal seine kleinen Ärmchen, heißt es, wie die weichen Wellen auf dem Yamuna floss. So sah es aus. Nun, irgendwie musste Nanda Maharaj die glücklichen Freudsbotschaften überliefert werden. Und so wurde eine weibliche Brahmanin geschickt, eine Brahmani, die Früchte mit sich nahm, Kumkumpüder, Puder und Turmeric, und das Ganze Nanda Maharaj übergeben wollte. Wenn man jemanden eine glücksverheißende Nachricht hat, geben will, dann gibt man ihm erstmal Früchte in die Hand und Kumkumpuder und alle möglichen Artikel, damit auch die gute Atmosphäre dabei ist, wenn man die glücksverheißende Nachricht vermittelt. So, Nanda Maharaj war gerade unter seinen Tausenden von Kühen, die gemilkt wurden, als sie die Brahmini kommen sahen. Und die Brahmini hatte Hühnerhaut auf dem Körper. Also wie sagt man? Gänsehaut. Genau so. Also so, ihr wisst, Gänsehaut weiß man, nicht? Das ist also so rüberläuft über den Rücken, nicht? Und sie konnte nicht sprechen, weil sie so in Ekstase war, dass Krishna erschienen war. Nanda Maharaj schaute sie an, die stand da und konnte nichts sagen. Und er verstand sofort, was war. Und er konnte aber auch nichts sagen vor Ekstase und blickte nur Upa Nanda, seinen älteren Bruder, an, mit einem Blick, der bedeutete, gib dem Mann dieser Brahmana, dieser Familie, dafür, dass sie diese Botschaft bringt, dass ich einen Sohn habe, gleich 10.000, alle Kühe, die gemilkt werden, gemolken werden, danke, und alle Kühe, die noch gemolken werden sollen, die müssen ihr jetzt als Spende gegeben werden, weil sie diese glücksverheißende Nachricht überträgt. Und schließlich sprudelte es aus der Brahmani heraus, und als sie sprach, begannen all die, die gegenwärtig waren, plötzlich zu tanzen wie Pfauen, voller Jubel in die Luft zu rufen, und Nanda Maharaj ging sofort zu sich in den Palast. Dort nahm er ein Bad, kleidete sich in neue Kleidung, die noch nie getragen worden waren, an und ließ das ganze Haus dekorieren wie der Himmel, der mit den Sternen dekoriert ist. Er ging dann zu dem Ort, wo Yashoda ruhte, die gerade die Geburt gegeben hatte. Und auf dem Wege gab er Spenden an alle, die er traf. Große Spenden für Tausende von Kühen, Gold und Silber. Er gab und gab und gab und konnte sich nicht mehr kontrollieren. Und als er näher kam, konnte er nicht mehr gehen, weil er so in Ekstase war. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so in Ekstase war, wo man einfach immer hinfällt. Er konnte nicht mehr gehen. Das heißt, Narayan selber musste kommen, um ihn zu stützen, weil er so in Ekstase war. Dann schließlich kam er herein und in diesem Augenblick beauftragte er viele Brahmanas, glücksverheißende Mantren zu chanten. Rohini nun, die Frau Vasudevs, beschloss ihn zu necken und zog einen Vorhang vor Yashoda und Krishna und sagte: Nanda, du kannst dein Kind nicht sehen heute. Nur wenn du mir Schmuckstücke gibst. So als Scherz. Die kannten sich sehr gut, nicht? Und dann, du kriegst alles, was du willst. Und dann macht Rohini den Vorhang auf und dann sah Nanda zunächst zum ersten Mal Kanhaya Lal, sein Sohn. Nanda konnte nichts sagen, als er die Schönheit Krishnas sah. Und sein großer Bruder nahm den kleinen Krishna und legte ihn auf den Schoß. An dieser Stelle fiel dem alten Nanda, der ungefähr 54 Jahre zu der Zeitpunkt alt war. Wie wir sagten, der bekam keine Kinder, das war mysteriös. Fiel ihm Tränen aus den Augen. Tränen des Glücks, wird jetzt beschrieben. Und er war wie ein Gemälde auf einer Leinwand, bewegungslos. Die Brahmanas chanteten zu der Zeit und taten die Sanskaras und den Jatakarma, das ist die Geburtszeremonie. Und dann wurde die Nurse, wie heißt sie, die Amme gerufen, die den, wie heißt das? Die Nabelschnur, genau, durchschneiden sollte. Aber sie suchte dreimal und fand keine Nabelschnur. Denn Krishna war ja aus dem Herzen geboren worden. Dreimal suchte sie intensiv nach. Und sie sagte, wie ist es merkwürdig? Hier ist eine Lotus im Nabel gegenwärtig, aber keine Nabelschnur. Was ist das für ein Kind? Und dann schlug sie in ihren weisen Büchern nach. Und zwar der Einschastra, ich habe es mir hier aufgeschrieben, wie sie hieß, der Samudrika Shastra, wo man anhand der äußeren Merkmale eines Kindes schließen kann, was mal aus dem Wert. Und als sie die Merkmale Krishnas sah, die Abdrücke auf seinen Füßen, den Blitz, den Fisch, die Wolke und den Stab, den man braucht, um einen Elefanten zu kontrollieren. Da sagte sie, das gibt es nicht. Hier sind Merkmale zu finden, die nicht mal im Samudrika Shastra erwähnt werden. Nicht, ihr wisst, die geweihten Krishnas meditieren zum Beispiel über den Stab, den man benutzt, um einen Elefanten zu kontrollieren. Das ist ein Abdruck auf Krishnas Fuß. Und beten zu Krishna, genau, bitte nimm diesen Stab und kontrolliere meinen elefantenstarken Geist, der immer nach Maya läuft. Nicht? So meditieren die Devotees über diese verschiedenen Insignien auf den Lotusfüßen Krishna. Oder da ist auch eine Muschel auf den Lotusfuß Krishna. In Muscheln wird während der Artik-Zeremonie Wasser dargebracht. So betet der Gottgeweihte: Mein Herz ist in Flammen der Lust. Bitte, das Wasser aus dieser Muschel soll alles auslöschen. So meditieren sie über verschiedene Teile von Krishnas transzendentalen Körper. So, Nanda war so begeistert, er gab zuerst 10.000 Kühe als Spende dem Brahmanas, dann war er nicht zufrieden, dann gab er 100.000 Kühe, dann gab er 10 mal 100.000 und dann war er noch immer nicht zufrieden im Herzen und gab 20 mal 100.000 Kühe obendrein nochmal fort. Wir sind hier in der spirituellen Welt, nebenbei gesagt. Und dann gab er 720 Kilogramm schwere Berge aus Sesamsamen, diese ganz kleinen, die bedeckt waren mit Gold und Juwelen, dem Brahmanas fort. Und noch immer nicht war er zufrieden. Und musste immer weiter vor Glück. Er war so in Ekstase. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sehr zufrieden ist, sehr glücklich, dann gibt man alles weg. Das heißt, normalerweise, wenn man zu jemandem kommt, der etwas, der reich ist, dann hat man so hohe Erwartungen, die nie erfüllt würden. Aber hier kam jeder, der zueinander kam, auch Personen, die es gar nicht wert waren, irgendwelche kam, die zögerten, das anzunehmen, weil er so viel wegspendete. Das war die Situation. So, dann ging das Festival los. Die Musiker spielten auf. Flaggen wurden überall gehisst. Die Bullen und die Kühe wurden gebracht. Und die Gopis, die geschworen hatten, nie wieder Schmuck zu tragen, nahmen ganz schnell Schmuck und schmückten sich, um Krishna zu sehen. Es hieß, dass es ein Festival der Blitze war, weil die Bewohner von Vrindavan so schnell nach Yashoda und Nanda liefen, dass ihre Kleidung im, in der Gegend wehte. So müsst ihr das verstehen. Selbst würdevolle Personen, wie ältere Weise, fingen an zu tanzen und gaben all ihre Würde auf. Die Gopas fingen an mit Milch und Joghurt zu schmeißen und die Gopis schmierten alle ein mit Öl und Turmeric. Das ist also Festlichkeit. Etwas, was wir hoffentlich auch mal erleben können auf unseren Festivals. Also, dann setzte der Regen ein und wusch die Körper der Kuhhirten, die über und über bedeckt waren von Turmeric und Joghurt, rein, sodass Flüsse, weiße Flüsse über ganz Vrindavan zu sehen waren, die wunderschön aussahen, weil so farbige Dinge da waren. Und die mütterlichen Onkel von Krishna liefen weg wie erschreckte Diebe, weil die Onkel väterlicherseits also ihn nachsetzten, um sie mit Öl einzuschmieren. Und du weg. Anyways, das ist hier alles im westlichen Kulturkreis unverständlich. Dann schließlich, nachdem dieses große Festival eine Eskalation erreicht hatte, wie wir es uns wahrscheinlich nur schwierig vorstellen können, gingen all die Bewohner von Vrindavan in die Yamuna, nachdem sie sich mit Öl eingerieben hatten und nahmen ihr Bad. Und als sie rauskamen, rieben sie sich ein mit kühlender Sandelholzpaste, die eine sehr angenehme Atmosphäre macht. Purnamasi saß meditierend in ihrer Hütte und ihr Herz überfloss mit Freude, denn ihre Vorhersage war in Erfüllung gegangen. Und alle Bewohner von Vrindavan kamen zu ihr, der Yogini, die es vorhergesagt hatte, und brachten ihre lang ausgestreckten Ehrerbietungen da. Ihr möcht euch nun fragen, ja, aber der arme Nanda Maharaj, der hat jetzt alles fortgegeben. Irrtum. Krishna oder Lord Hari, wo Krishna oder Lord Hari ist, ist aller Reichtum zu finden. Und so füllten sich Nanda Maharajes Vorräte im Nu wieder auf. So, Hare Krishna. Sri Krishna Jamashtami ki. Das war also jetzt die Beschreibung von Krishnas transzendentalen Erscheinen. Heute hatte Murali mir am Telefon gesagt, dass Freunde Krishnas, die alle Krishna-Bewusstsein praktizieren, kommen, und da habe ich einfach die Chance wahrgenommen, einfach mal das zu tun, was ich in einer öffentlichen Vorlesung nie tun würde, einfach mal so richtig loserzählt. Krishna-Katha. Das ist sehr wichtig, für uns das zu hören. Denn nur wenn wir von diesen wunderbaren Aktivitäten Krishnas hören können, wird unsere Anziehung zu der Reflexion der spirituellen Welt, nämlich dieser materiellen Welt, dieser materiellen Manifestation, umgelenkt und wieder auf Krishna zurückkehren. Wir müssen über Krishna hören. In der Gita heißt es, Vita Raga Baya Krodha, befreit von Anhaftung, Angst und Ärger, haben in der Vergangenheit große Seelen durch Wissen über mich Liebe zu mir erlangt. Deswegen solltest du, wie die großen Seelen der Vergangenheit, diesen unsterblichen Pfad des Bhakti-Yogas folgen, der darin besteht, dass man über Krishna regelmäßig hört. Krishna ist nämlich nicht wie ein Objekt dieser Welt, der verschieden ist von seinem Namen, verschieden von den Aktivitäten und so weiter. Krishna ist identisch. Und wenn wir jeden Tag hören über Krishna, wird unser Krishna-Bewusstsein entstehen. Deswegen möchte ich euch empfehlen, regelmäßig aus dem Krishna-Buch zu lesen. Ein Buch, wo Krishna, diese Krishna-Lila, Krishna-Geschichten drin enthalten sind. Und auf diese Art und Weise euer Dasein auf die spirituelle Ebene des Krishna-Bewusstseins zu erheben, wo ihr Krishna nicht vergessen könnt und so immer mit ihm zusammen seid und niemals von ihm getrennt seid. Auch wichtig. Gut. Hare Krishna. Das erste Mal, ehrlich gesagt, wo ich hierüber so in Ausführlichkeit gesprochen habe, habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen hierzu? Oder überhaupt zu irgendwelchen Themen des Krishna-Bewusstseins, die wir noch diskutieren können?
Sehr gerne, glaube ich. Eine Information über diese orakelhafte Stimme, wer das war oder wie das.
Also ja. Brihadbhanu bezieht sich auf den Vorfall, wo Kamsa seine Schwester Devaki am Tage ihrer Hochzeit auf einer Kutsche zum Haus ihres Ehemanns brachte, ihres Mannes Vasudevs. Es war eine unglaubliche Bräutigamsgesellschaft, die da in Gange war, die zu Ehren, oder auch Brautgesellschaft, die zu Ehren von Devaki und Vasudev gekommen waren. Es waren Zehntausende, zigtausende von Kutschen, die dabei waren, als plötzlich in diesen Festzug hinein eine Stimme, wo man nicht den Ursprung sah, mit physischem Auge, sagte, Kamsaduna! Du fährst deinen Tod nach Hause, denn der achte Sohn deiner Schwester wird dich umbringen. Kamsa hatte die Segnung von Lord Shiva gekriegt, Brihadbhanu war ein Shiva-Bhakta, dass ihn keiner töten würde, nur derjenige, der ihn am liebsten würde, der sein würde, der würde ihn töten, nämlich der Sohn seiner Schwester. Das war ihm bestellt, weil er so ein Dämon war. Kein Mensch, kein Tier, nichts konnte ihn töten, der war unverwundbar. Aber der ihn am liebsten war, der Sohn seiner Schwester. So, wer war jetzt diese Stimme? Das waren Devatas. Aber wer jetzt, du fragst jetzt, wer genau, wie er hieß, habe ich noch nicht gehört, aber das gibt es auch, also da gibt es auch Informationen drüber. Das ist ja das Wunderbare am Krishna Katha. Man kann immer tiefer eindringen in diese spirituellen Geheimnisse, die auf der spirituellen Ebene da sind, und so immer gut unterhalten sein, also so gut, gut bewegt sein, gut, die Faszination kann gehalten werden. Ja.
Bevor Krishna erschien und Yashoda und Hanuman spielten, die wussten, dass die Hüften dieser Wörter sich geschlafen haben und so weiter. Oder sie wussten das, weil danach, das heißt ja, dass sie sind nicht so bewusst.
Na ja, ich danke dir, dass du diese Frage stellst. Ich habe jetzt nur mal aus einer anderen Perspektive gesagt, die höchste Persönlichkeit Gottes. Für Nanda und Yashoda stellte sich das ganz anders dar. Für die war Krishna einfach ihr liebenswerter Sohn. Die wollten gar nichts mit Gott zu tun haben. Einmal, das Konzept Gott, vor dem man Achtung und Ehre empfindet, das wollten sie nicht. Sie wollten nur Liebe. Versteht ihr? Stellt euch mal vor, ihr würdet herausfinden, euer Sohn ist Gott. Da würdet ihr euch niederlegen erstmal und nicht mehr zur Arbeit gehen. Oder noch andere Dinge tun. So, die wollten nicht eine andere Beziehung zu Krishna, also zu Gott, als diese Liebe haben. Einmal sagte Yashoda zu Krishna: Mach deinen Mund auf, ich habe gehört, du hast Erde gegessen. Jetzt wollen wir das mal nachprüfen. Und Krishna machte den Mund auf und sie sah in ihm die ganzen Universen. Aber statt jetzt zu sagen, ja, statt jetzt sozusagen umzuschalten, ja, das ist Gott, suggerierte sie sich ein: Das ist jetzt eine Halluzination. Denn sie wollte Krishna nicht als Gott. Sie wollte ihn als Krishna. Man nennt das den Madhurya-Aspekt. Seht ihr, Gott, dieser Aspekt oder dieses Konzept hat Aishwarya. Aishwarya heißt Fülle. Macht, Herrlichkeit, Grandeur. Sagt man Grandeur? Klingt so ungefähr so richtig. Ne?
Grandios.
Grandios, ja. Aber hier geht es in Vrindavan nicht um ein grandioses Gottesbild, sondern um ein Gottesbild, was voll mit Liebe ist. Das Beispiel wird gegeben in Dwaraka, das ist ein Bereich, wo Krishna später hingegangen ist, verehren ihn die Dwarakas Vasis, wissen sie, dass es Gott ist. Da ist, tritt Krishna so groß auf. Es ist ungefähr so wie ja, 1 Kilogramm Salz, so ist Aishwarya, mit 2 Kilogramm Zucker vermischt. Also wenn man diese Mischung hat, spürt man noch ein bisschen den Salz raus. Okay? In Mathura ist Aishwarya, die Füllen Gottes, so bedeckt wie 4 Kilogramm Salz in Bezug zu 40 Kilogramm Zucker. Aber in Nee. 2 Kilogramm Salz. Oder nein, 3 Kilogramm Salz. 40 Kilo Zucker. Aber in Vrindavan. Nee. Ist 4 Kilogramm Salz. Bezieht sich Aishwarya, die Füllen Gottes, sowie 4 Kilogramm Salz zu 100 Kilogramm Zucker. Mit anderen Worten, die Füllen Gottes sind auch gegenwärtig, mehr als in Dwaraka, aber sie sind überdeckt, weil so viel ekstatische Süße da gegenwärtig ist. So muss man das sehen. Gut. Dietmar, ja?
War das
andere Darstellung gibt es, wo es heißt, dass Krishna Vrindavan nie verlassen hat.
Ja. Wie ist es jetzt mit den verschiedenen Darstellungen? Dies ist eine sehr gute Frage. Es kommt hin und wieder vor, das ist bestimmt auch dem aufmerksamen Leser des Bhagavatams schon vorgekommen, dass verschiedene große Seelen unterschiedliche Darstellungen geben. Da heißt es, den Vishwanath Chakravarti Thakur sieht es so und so weiter. Das liegt daran, dass Krishnas transzendentale Füllen und Lilas unermesslich sind und unermesslich vielfältig sind. Es gibt immer neue Aspekte davon. Ich möchte dir ein einfaches Beispiel geben. Wenn ich jetzt von vorne gucke, sehe ich dein Gesicht mit der markanten Nase nicht, aber wenn ich einen anderen Gesichtswinkel nehme, das heißt von hinten, sehe ich die schönen blonden Haare. Weißt du, was ich ausdrücken werde? Hier sehe ich mehr die Nase und von hinten sehe ich mehr die Haare. Gibt es auch bei Krishnas transzendentalen Lilas verschiedene Gesichtswinkel. Und unterschiedliche Acharyas sehen aus verschiedenen Gesichtswinkeln. All die Winkel sind richtig. Sie betonen nur andere Aspekte. Dieser Punkt wird auch auf einer ganz erkenntnisphilosophischen Ebene klar, wenn wir die verschiedenen Aspekte Gottes betrachten. Wie wir wissen, Gott kann wahrgenommen werden als Brahman-Energie, Krishna kann als unpersönliches Brahman, in dem alles existiert, wahrgenommen werden, als lokalisierter Überseele, die in jedem Herzen gegenwärtig ist, und als Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes. All die sind richtig. Wenn wir Brahman hören, dann wissen wir, toll, Krishna. Wenn wir hören Paramatma, die Überseele, wie sie Meister Eckhart beschrieb, toll, Krishna. Wenn wir Bhagavan hören, dann werden wir besonders angezogen. Denn das ist die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrem persönlichsten Aspekt. Und wenn wir Krishna hören in Vrindavan, dann sagen wir, das ist das Ziel meines Lebens. Es sind verschiedene Aspekte, sind alle richtig. Und so selbst Krishna noch, der hat noch verschiedene, kann man unter verschiedenen Gesichtspunkten verstehen. Die Sichtweise, ich habe jetzt diese Sichtweise gegeben, Krishna in seiner eigentlichen Form, das ist richtig, verlässt Vrindavan nie. Es muss so ein Geruch Krishnas gewesen sein. Sollen wir diesen Bild, der Rübergebet kam nach Mathura. Aber der Geruch Krishnas ist auch wieder Krishna. Da wird es dann sehr subtil, wie ihr merkt. Gut. Schön. Dann denke ich, kommen wir so. Habt ihr noch eine Frage